Ihr Lieben, ich komme heute mit zwei Fragen zu euch, auf die ich vor dieser Predigt selbst keine Antwort gehabt hätte. Die erste Frage lautet: Was war das Letzte, was Jesus auf dieser Erde tat? Manchen fällt da spontan sein Tod am Kreuz ein. Und tatsächlich erzählen die Evangelien davon, dass sein Leiden und Sterben der Höhepunkt des Lebens Jesu war. Aber natürlich folgte darauf noch die Auferstehung. Jesus besiegte den Tod und zeigte sich anschließend mehr als 500 Personen. Seine Jünger sahen ihn und viele andere mehr. Dann folgte seine Himmelfahrt. Jesus vergaß auch dabei seine Jünger nicht und er tat noch einen letzten Dienst an ihnen. Er segnete sie. In Lukas 24, Vers 51 steht das und man kann das leicht überlesen. Während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Aus den anderen Evangelien erfahren wir, dass Jesus seinen Jüngern nochmal Mut zugesprochen hat, indem er ihnen versprach: Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das Letzte, was Jesus tat, war also, einen Segen zu sprechen. Denn wo Jesus ist, da ist Segen. Davon lesen wir noch viel mehr im Brief an die Epheser. Dort heißt es zu Beginn: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Jesus Christus heißt die Adresse, wo wir Anteil bekommen an jedem geistlichen Segen. Er beschenkt uns überreich, wie einst die Jünger am Tag der Himmelfahrt. Von ihnen lesen wir nach dem Segen: Während Jesus sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder und dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück und sie verbrachten ihre ganze Zeit im Himmel und priesen Gott, im Tempel und priesen Gott. Das soll auch in diesem Gottesdienst hier und heute so wahr werden. Wir wollen diesen segnenden Christus begegnen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wir wollen doch nicht genauso leer wieder nach Hause zurückgehen, wie wir hergekommen sind. Wir wollen mit neuer Freude erfüllt werden, wie die Jünger. Wir wollen, dass Gott uns anrührt und unsere Sehnsucht stillt. Wir wollen in diesem Gottesdienst Zeit haben, um diesen Segen ganz bewusst in uns aufzunehmen. Wir wollen um diesen Segen beten und wir wollen den Segen auch im Namen Jesu weitergeben. Denn dazu ist Gemeinde da. Die FEG Eibelshausen soll doch nicht nur dafür bekannt sein, als ein Ort, an dem viel getan und geboten wird. Es soll ein Ort des Segens und des Segnens sein. Es soll ein Ort sein, von dem Ströme des lebendigen Wassers aus fließen, hinein in die öden und leeren Lebensbereiche in uns und um uns herum. Damit kommen wir zu der zweiten Frage, die ich mitgebracht habe. An welchem Ort verabschiedete sich Jesus denn von seinen Jüngern und segnete sie? Die Antwort finden wir in Vers 50. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Jesus geht also die 2,5 Kilometer von Jerusalem nach Bethanien, um sich dort von seinen Jüngern zu verabschieden. Bethanien ist ein armseliges Dorf am Rande der großen Stadt und es trägt auch den passenden Namen dazu. In unsere Sprache übersetzt Armenhausen. Menschen, die in Eibelshausen und Umgebung wohnen, können das vielleicht eher verstehen als Menschen, die in einer großen Stadt wohnen. Vor allem, wenn der Ort, in dem man wohnt, früher den Namen Übelingishusen trug. Damals im 12. Jahrhundert, als dieser Name aufkam, herrschten üble und arme Zeiten. Sie sind mit heute nicht zu vergleichen. Und trotzdem fühlen wir uns manchmal genauso leer und arm wie die Menschen damals. Denn es gibt viele Bethaniens auf dieser Welt. Und vielleicht gleicht dein inneres und äußeres Leben im Moment auch einem Haus der Armut. Du bist arm an Freude geworden. Du sehnst dich nach einem erfüllten Leben. Du bist arm an Beziehungen geworden und du sehnst dich nach Gemeinschaft. Du bist arm an Kraft und Stärke geworden und du sehnst dich nach Gesundheit und Erfolg. Die Liste unserer Sehnsuchtsorte ist so lang. Wir sehnen uns nach einem erfüllten Familienleben, nach einem erfüllten beruflichen Leben. Wir sehnen uns danach, mehr mit Gott zu erleben und in ihm Frieden und Geborgenheit zu finden. Wir sehnen uns nach einem Ende dieser Pandemie, nach Gesundheit, nach Tagen ohne Schmerzen und Tränen und Krieg. Bethanien, Bethanien überall. Diesen Ort der Sehnsucht kennen wir also sehr gut. Aber kennen wir dagegen auch die Freude des Segens, die die Jünger in Bethanien erlebt haben? Kennen wir die kraftvollen Worte Jesu, die alles in ihrem Leben veränderten? Wie kann unser Bethanien zu einem Ort des Segens werden? Wie können wir Jesus mehr spüren, dass auch wir wieder von Freude und Jubel erfüllt werden? Dazu möchte ich mit euch zunächst einmal klären, was Segen überhaupt ist. In stärker katholisch geprägten Gegenden sehen wir an Häusern häufig die Buchstaben CMB. Sie sind mit Kreide an die Türpfosten oder an den Eingang gemalt worden. Der Volksmund denkt, diese Buchstaben stehen für Kaspar, Melchior und Balthasar. Kinder in der Gestalt der heiligen drei Könige kamen vorbei, um Gottes Segen zu wünschen. In den letzten Jahren wird aber immer wieder mehr auf die eigentliche Bedeutung hingewiesen, denn CMB steht für Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus. Das deutsche Wort segnen ist in Anlehnung an das lateinische signare entstanden. Man signiert oder kennzeichnet etwas und sagt damit, dieses Haus gehört Gott. Oder diese Angelegenheit oder du selbst, du gehörst zu ihm. Der Segen Gottes soll Schutz, Zugehörigkeit und Kraft bewirken. Vom Griechischen und Hebräischen, den Sprachen der Bibel, kommt noch etwas weiteres hinzu. Da bedeutet Baruch neben dem Segnen auch noch Gutes sagen. Ebenso heißt Eulogein Gutes über einen Menschen aussprechen. Es gibt Menschen, die hören nur sehr wenig gute Worte auf dieser Welt. Und vielleicht hast du das in deinem Leben bisher auch so erfahren. Da heißt es immer nur, was hast du jetzt wieder angestellt? Wann lernst du es endlich? Oder noch schlimmer sind folgende Worte, die eher Fluch als Segen sind. Du solltest eigentlich gar nicht sein. Du bringst uns noch ins Grab. Du wirst es nie zu etwas bringen. Ich kenne Menschen, die ihr ganzes Leben den Eindruck haben, unter solch einem Fluch zu stehen. Sie glauben, dass sie nie gut genug sind, um von den Mitmenschen wertgeschätzt zu werden. Sie haben es nie geschafft, die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen, und nun lähmt dieser Fluch ihre ganze Lebenskraft. Sicher hat auch Jakob, der Sohn Isaaks, das oft in seinem Leben gedacht. Schon sein Name lastete wie ein Fluch auf ihm. Wer will schon gerne Betrüger heißen? Wir können uns vorstellen, wie er dem Spott seiner Umwelt ausgesetzt war. Bemerkungen wie, na, deine Mutter muss ja begeistert von dir gewesen sein, hat er wahrscheinlich oft zu hören bekommen. Doch die schwerste Last, die Jakob durch seinen Namen zu tragen hatte, war der Schatten, der dadurch auf seiner Zukunft lag. In biblischen Zeiten hatte der Name nämlich auch immer schicksalhafte Bedeutung. Wie sollte er mit diesem Fluch leben können? Gab es einen Ausweg? Von Jakobs Seite aus sicher nicht. Aber Gott kann jeden Fluch in Segen verwandeln. Nachdem Jakob seinen Bruder Esau und seinen Vater betrogen hatte, musste er aus seiner Heimat fliehen. Er wusste nicht, wohin er sollte und schlief unter freiem Himmel. Ein Stein war sein Kopfkissen. Genau da erschien ihm Gott. Er stieg in der Gestalt von Engeln eine Himmelsleiter herunter. Und Gott zeigte Jakob, was mit seiner Hilfe und seinem Segen aus Jakobs Leben noch alles werden könnte. Jakob wusste sofort, dass das kein Traum war. Er ergriff die Chance und betete, Herr, wenn du mich wirklich segnest und mir beistehst, mir Nahrung und Kleidung gibst und mich wohlbehalten wieder nach Hause bringst, dann sollst du für immer mein Gott sein. Vor meinem inneren Auge stelle ich mir Jakob vor. Er steht dort in Bethel im Prinzip vor einer verschlossenen Tür. Er weiß nicht, wohin. Diese Tür ist massiv, er kann sie nicht öffnen. Das Elend seiner Vergangenheit, die schwierige Situation, in der er sich momentan befindet und die ungewisse Zukunft lasten auf ihm. Vor sich sieht er nichts als Unmöglichkeiten, kein Weg, kein Ziel mehr. Aber dann betet er und er ruft: Vater, bitte segne mich. Segne mich so, wie du es mir versprochen hast. Und auf diese letzten Worte hin beginnt sich diese große Tür zu öffnen. Da bebt etwas und die Zukunft öffnet sich für Jakob. Plötzlich liegen Felder voller Segen vor ihm, auf die er nur noch zugehen muss. Und er geht froh in eine neue Zukunft. Ich hoffe, dass ihr inzwischen gemerkt habt, dass es beim Segen Gottes nicht darum geht, nur mehr zu wollen von dem, was wir aus eigener Kraft selbst auch schaffen könnten. Es geht vielmehr darum, dass wir anfangen, um die Freisetzung der wunderbaren und unerschöpflichen Güte Gottes in unserem Leben zu ringen. Gutes, das allein nur Gott uns geben kann. Konkret bedeutet das, es lohnt sich nicht, Gott um ein Porsche oder um ein Haus zu bitten. Beim Segen geht es einzig und allein darum, was Gott sich wirklich für dich wünscht. Und du kannst sicher sein, wenn Gottes Segen für dich der ultimative Wert geworden ist, dann wirst du dich mit Leib und Seele in den Fluss dessen stürzen, was er für dein Leben geplant hat. Alle übrigen Bedürfnisse und Wünsche deines Lebens werden dann zweitrangig. An erster Stelle wird für dich nur noch stehen, völlig einzutauchen, was Gott in dir, durch dich und in deiner Umgebung zu seiner Ehre tun will. Das ist Segen. Und wenn du dich in diesem Sinn nach Gottes Segen ausstreckst, dann wirst du Wunder in deinem Leben erfahren. Ich habe das selbst so erlebt. In der Schule war ich immer ganz still und schüchtern und einsam. Ich hatte wenig Freunde. Ich hatte viel Angst und wusste mit meinem Leben überhaupt nichts anzufangen. Ich wollte sogar mal von zu Hause weglaufen. Aber Jesus hat seine Hände immer schützend über mich gehalten und sein Segen hat mich verändert. So kann ich heute hier ohne Angst vor euch stehen und ich habe so viele Wunder in meinem Leben erfahren. Es lohnt sich, Gott um seinen Segen zu bitten, immer wieder. Und ich möchte euch dazu Mut machen. Öffnet euch für den Segen des Herrn, dass er ungehindert durch euer Leben fließen kann. Bete dafür, dass die Kräfte der himmlischen Welt ohne Einschränkung bei dir wirksam werden. Und dann wirst du erfahren, was Jesus alles für dich vorbereitet hat. Es gibt dazu eine sehr schöne Erzählung. Als Simone starb, erwartete Petrus sie an der Himmelstür. Er führte sie durch den ganzen Himmel. Und Simone bemerkt plötzlich in all der Pracht, den goldenen Straßen, ein seltsames Gebäude. Es sieht aus wie eine Lagerhalle. Es gibt nur eine einzige Tür. Und Simone will natürlich wissen, was das ist. Doch Petrus zögert. Er sagt: Ich glaube nicht, dass du sehen willst, was da drin ist. Doch Simone denkt: Warum sollte es im Himmel Geheimnisse geben? Da ist bestimmt eine schöne Überraschung für mich drin. Schließlich gibt Petrus nach. Er schließt die Tür auf und kann gerade noch zur Seite springen. So eilig hat es Simone, in diese Halle zu kommen. Und tatsächlich, es ist ein Lager. Der Raum ist bis unter die Decke mit Regalen gefüllt und überall liegen darin Kisten, die mit schönen Schleifen zugebunden sind. Simone ruft: Die Kisten sind ja sogar mit Namen versehen, ist da auch eine für mich? Aber natürlich, sagt Petrus und versucht, sie sanft wieder nach draußen zu schieben. Aber wenn ich du wäre, würde ich nicht. Doch Simone ist schon auf dem Weg zu dem Regal mit dem Buchstaben S. Sie will ihr Kästchen haben. Petrus folgt ihr kopfschüttelnd. Er kommt gerade in dem Moment dazu, als Simone die Schleife von ihrer Kiste löst und den Deckel abhebt. Da vernimmt Petrus ein Seufzen. Jenes tiefe, traurige Seufzen, das ihm so vertraut ist. Wie oft hat er das schon hören müssen? In ihrem Kasten fand Simone alle Segnungen, die Gott ihr während ihres Lebens zugedacht hatte, aber sie hatte nie darum gebeten. Jesus sagt daher: Bittet, und ihr werdet bekommen. Und Jakobus schreibt: Ihr bekommt so vieles von Gott nicht, weil ihr ihn nie darum bittet. Gottes Güte ist unbegrenzt. Aber wenn du gestern nicht um seinen Segen gebeten hast, hast du vermutlich nicht das volle Maß von dem bekommen, was Gott dir eigentlich heute schenken wollte. Jesus sagt: Ist es für einen Vater nicht Ehrensache, seinem Kind Gutes zu tun, wenn es ihn darum bittet? Genauso ist es für den Vater im Himmel eine große Freude, dich großzügig zu segnen. Du musst ihn nur darum bitten. Schau dir ruhig die Schöpfung nochmal genau an. Hat Gott da etwa mit seiner Güte gespart? Ich denke, er ist verschwenderisch damit umgegangen, um dich zu segnen. Er hat ein ganzes Universum geschaffen. Warum sollte er also ausgerechnet bei dir und mir anfangen zu sparen? Und Gott ist doch immer mächtig und willens genug, dir reichlich zu geben, was du brauchst. Das Einzige, was seinem Segnen entgegensteht, das bist oft du selbst. So, wie wir es in der Geschichte von Simone gehört haben. Ja, dass die Geschichte von Jakob in der Bibel steht, das will uns allen doch deutlich zeigen, wie gütig Gott ist. Er will, dass du weißt, es spielt keine Rolle, wer du bist, was deine Eltern für dein Leben bestimmt haben oder was scheinbar dein Los im Leben ist. Entscheidend ist allein, wer du in Gottes Augen bist und dass du darum bittest, so zu werden, wie er dich sieht. Und wenn du einfach glaubensvoll um den Segen Gottes betest, dann wird das deine Zukunft verändern. Aber wie könnte solch ein Segen lauten, mit dem sich die Türen des Himmels öffnen lassen? Im Internet finden sich viele schöne Segenssprüche. Und auch die Bibel kennt verschiedene Segenssprüche. Paulus beendet seine Briefe mit ihnen, Jesus verabschiedet sich mit ihnen von seinen Jüngern. Doch hinter den meisten Segenssprüchen steht ein Muster, das wir bereits im Alten Testament finden. Gott gab es dem ersten Priester Aaron mit auf den Weg, damit er es an alle anderen Priester weitergibt. Und Gott sprach: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Alle drei Strophen dieses aaronitischen Segens haben dieselbe Adresse. Dreimal steht da dich. Gott ist für dich. Er will Gutes für dich. In der ersten Strophe heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Es gibt so vieles, was drohend vor uns steht. Infektionen, Krankheiten, Schmerzen, Unfälle, Krieg, Stress, Streit, zerbrochene Beziehungen, Einsamkeit und vieles andere mehr. Gefahren und Verluste bedrohen unser Leben täglich. Aber es gibt eine Macht, die stärker ist. Sie umgibt dich schützend, wenn du dich unter ihren Segen stellst. Was glaubst du denn, wie viel Schutz Gott schon für dein Leben aufgeboten hat? Wie oft hat er seine Engel gesandt, um dich zu behüten? Ich glaube, viel mehr, als du ahnst. Aber da sind ja nicht nur Gefahren von außen, die uns bedrohen. Manchmal stolpern wir auch über die Steine in uns selbst. Wir fallen innerlich in Abgründe. Wir wissen, dass wir versagt haben. Wir sind enttäuscht von uns. Wir können uns womöglich selbst nicht mehr leiden. Wir verneinen uns und stellen alles in Frage. Doch auch in diesen gefährlichen Momenten ist Jesus mit seinem Segen da. Er spricht uns Vergebung zu. Er schenkt uns einen Neuanfang. Er zeigt uns das Bild, das Gott von uns hat. Ja, der Gott, der dich geplant und gewollt hat, der hat ein gutes Bild von dir. Auch wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, glaubt er noch an dich. Er behütet das gute Bild von dir. Und du hast damit eine Wahl. Du kannst auf Gottes Stimme hören, die Gutes über dich spricht, oder du hörst weiter auf deine eigene Stimme, die dich verurteilt und ablehnt. Du hast die Wahl. In der zweiten Strophe heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Wenn ich im Sommer zu lange in der Sonne liege, dann habe ich manchmal auch ein leuchtendes Gesicht. Aber ich vermute, dass es hier um etwas anderes geht. Wir kommen der Sache näher, wenn wir uns mal das Gegenteil davon überlegen. Wie gut, dass hier nicht steht, dass der Herr uns mit einem finsteren Angesicht anschaut. Nein, Gott freut sich, wenn er dich sieht. Er strahlt dich an. Seine leuchtenden Augen sagen dir, du bist willkommen. Du bist gewollt und wertgeschätzt. Gott lächelt dich fröhlich an. Er meint es gut mit dir. Er empfängt dich mit ganz viel Gnade und Wohlwollen. Er gibt dir nicht, was du befürchtest, er gibt dir, was du brauchst, nämlich ganz viel Gnade und Liebe. Und in der dritten Strophe heißt es, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist schon wieder so eine merkwürdige Formulierung. Ich versuche es mit einem Beispiel zu erklären. Ich kaufe regelmäßig Blumen hier im Blumenladen. Oft stelle ich die Blumen dabei selbst zusammen und lasse sie dann binden. Das dauert zwar etwas länger, gefällt mir aber besser. Beim Warten schaue ich mich gerne im Geschäft weiter um. Einmal war sehr viel los im Laden und als die Verkäuferin fragte, ob der Strauß so recht wäre, da rief ich einfach, ja, prima. Doch sie sagte, sie haben ihn ja gar nicht richtig angesehen. Das war peinlich. Was hat sich die Verkäuferin von mir gewünscht? Dass ich mein Gesicht ihr zuwende. Sie wollte meine Aufmerksamkeit, meine Zuwendung, wenigstens einen Blick. Auf diese ungeteilte Aufmerksamkeit kannst du dich bei deinem Gott verlassen. Er wendet sich dir ganz zu. Er ist nicht irgendwo oder mit anderen Sachen beschäftigt. Er ist ganz bei dir. Das spricht er dir in seinem Segen zu. Die Blicke, die Gott dir schenkt, sind ein Ausdruck seines Herzens. Sie sagen dir, dass er bei dir ist, immer, ganz nah. Du kannst dich in seinem Frieden geborgen fühlen. Gott umhüllt dich mit seinem Shalom. Er lässt dich in seine heilende Sphäre eintauchen. Dein Leben soll wieder in Ordnung kommen. Deine verletzte Persönlichkeit soll unter seinem Segen heilen. Deine kaputten Beziehungen zu Menschen sollen unter seinem Segen heilen. Und auch deine gleichgültige Beziehung zu Gott soll unter seinem Segen heilen. Egal, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, Gott nimmt es in seiner Liebe damit auf. Er hat sich mit seinem Segen ganz viel Gutes für dich vorgenommen. Das deutet übrigens auch der hebräische Text an, wo die erste Strophe aus 3 Wörtern, die zweite Strophe aus 5 und die dritte Strophe aus 7 Wörtern besteht. Im Bild gesprochen, Gottes Liebe, sein Heil und sein Shalom wollen sich in deinem Leben mehr und mehr ausbreiten. Du sollst ein Gesegneter und eine Gesegnete sein. Dich meint Gott, obwohl du nachher hier mit vielen anderen unter diesen Segensworten stehen wirst. Genau dich meint Gott, daran lässt er keinen Zweifel. Denn es gibt noch einen göttlichen Vermerk zu diesem Segen. Im letzten Vers heißt es, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Damit kommen wir zum dritten. Wie empfange ich denn nun diesen Segen? Ich kennzeichne alle meine Bücher mit meinem Namen. Wenn ich mal eines verleihe, weiß jeder sofort, ah, das Buch gehört gar nicht mir, das gehört Carsten. Genauso legt Gott beim Segen seinen Namen auf uns. Er sagt damit aller Welt, dass du zu ihm gehörst. Er unterzeichnet sozusagen alle seine Versprechen mit seinem Namen, damit du dich darauf verlassen kannst. Gott wird dich beschützen. Er wird dir gnädig sein. Er wird dich lieben, wenn du dir seinen Segen gefallen lässt. Und du wirst in seinem Segen auch Gott neu kennenlernen. Du wirst begreifen, dass die Zugehörigkeit zu Gott dein allergrößtes Glück im Leben ist. Ja, ich bin zutiefst überzeugt, dass das Beste am Segen ist, neu sehen zu lernen, wie wundervoll dein Gott ist. So möchte ich dir jetzt Mut machen, den Segen Gottes für dein Leben zu ergreifen. Wir haben hier vorhin unsere neuen Bereichsleiterinnen und Leiter gesegnet. Aber du hast doch genauso die Gelegenheit, nach dem Gottesdienst dich persönlich segnen zu lassen. Die Mitarbeiter von Gebet für dich oder auch wir hier vorne, wir freuen uns auf dich. Wir sprechen dir einen Bibelvers zu und segne dich im Namen Gottes, indem wir dir die Hände auflegen. Und du kannst dir das vielleicht so vorstellen wie in dieser Jakobsgeschichte. Du stehst wie Jakob am Ufer des Flusses. Bisher hast du immer nur um ein Glas Wasser gebettelt, um den kommenden Tag irgendwie zu überstehen. Doch heute springst du einfach in die Fluten. Du lässt dich von den liebevollen Wogen der Kraft und des Segens Gottes umspülen. Du tauchst ein in Gottes großartigen Plan für dein Leben, nämlich ein zutiefst sinnerfülltes und befriedigendes Leben. Und wenn du dann die Nähe Gottes genossen hast und mit seinem Segen erfüllt bist, dann lass ihn weiterfließen. Denn der Segen Gottes ist immer darauf angelegt, dass er weiterfließt. Jeder Segen, den wir festhalten wollen und nicht weitergeben, verliert seine Intensität. So wie Gott es einst Abraham sagte, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Damit kommen wir zum letzten, wie gebe ich denn den Segen weiter? Jeder darf den Segen Gottes an andere weitergeben. Das ist nicht nur was für Pastoren und Älteste. Gott will, dass wir alle zu Segensträgern werden. Wir dürfen sein Licht und seine Liebe weitertragen. Das können wir bei ganz vielen Begegnungen und Anlässen tun, mit Worten oder auch mit stillen Gebeten. So hörte ich von einer Seniorin, die in der Seniorengruppe mal Folgendes erzählte. Immer wenn ich durch das Dorf gehe und den Menschen ins Gesicht schaue, dann überkommt mich das Bedürfnis in meinem Herzen zu sprechen, der Herr segne dich. Und dann tue ich das auch. Andere zu segnen ist also gar keine schwere Aufgabe. Du kannst ein Segner sein, wenn du im Bus fährst oder in Warteschlangen sitzt oder durchs Dorf spazieren gehst. Du kannst ein Segnender sein, wenn du deine Kinder morgens im Kindergarten oder an der Haustür für den Schultag verabschiedest. Wir können einander segnen, vor dem Einschlafen oder beim Erwachen. Wir können den Segen Gottes aussprechen über unseren Arbeitskollegen oder den Mitarbeiterinnen, über unseren Freunden, ja über jedem Einzelnen. Wir können unsere Nachbarn segnen, unsere Gemeinde, unseren Ort, unser Land. Wir können unsere Verantwortlichen in den Parlamenten segnen. Ja, wir sollen sogar unsere Feinde segnen und die, die uns Böses wollen. Denn Jesus sagt, segnet, die euch fluchen. Dietrich Bonhoeffer schreibt hierzu folgende herausfordernde Gedanken. Die Antwort des Gerechten auf die Leiden, die ihm die Welt zufügt, heißt segnen. Das war die Antwort Gottes auf die Welt, die Christus ans Kreuz schlug. Segen. Gott vergilt nicht Gleiches mit Gleichem und so soll es auch der Gerechte nicht tun. Nicht verurteilen, nicht schelten, sondern segnen. Die Welt hätte keine Hoffnung, wenn dies nicht wäre. Vom Segen Gottes und der Gerechten lebt die Welt und sie hat eine Zukunft. Segnen. Das heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. Wir legen die Hand auf diese Welt und ihre Menschen und sagen, Gottes Segen komme über dich. Er erneuere dich. Sei gesegnet, du von Gott geschaffene Welt, die du deinem Schöpfer und Erlöser gehörst. Das Kreuz verkörpert genau diese beiden Dimensionen. Da ist zum einen die Vertikale. Sie sagt uns von Gott, ich will dich segnen. Jesus wird dich retten. Er befreit dich von der Macht der Sünde. Er erfüllt dich mit seinem Geist des Lebens. Und daneben steht aber die Horizontale, die dir immer wieder sagt, du sollst selbst auch ein Segen sein. Du darfst ein Segensträger sein. Gottes Energie will durch dich zu anderen fließen. Die Frage ist, bist du dazu bereit? Dann segne doch gleich beim nächsten Lied einfach mal deinen Sitznachbarn. Du kannst das ja in der Stille tun. Wähle deine eigenen Worte und sprich über ihm die Worte des Segens, die wir heute gelernt haben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.